FKG und B-Stab G. Diese Abkürzung sollte immer noch jeder und jede drauf haben, denn immer noch dürften sie die wohl wichtigsten in diesem Jahr in der Gesundheitspolitik sein. Es geht ums große Sparen, einen Reigen an Vorschlägen und einen Gesetzesentwurf. All das wollen wir uns genauer anschauen, die Vorschläge auf die Evidenz dahinter abchecken und damit herzlich willkommen zu Teil 4 unserer kleinen Staffel im Evidenz-Update-Podcast. Heute geht's ums Check-up und die GU. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKL in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Gut, gut. Ich bin gespannt darauf, ob unser heutiger Check-up eher ein medizinischer Befund wird oder ein sozialmedizinisches Gespräch.
Aha. Vielleicht beides so ein bisschen. Man hätte ja diese Episode schon mal vorab checken müssen vielleicht. Also, es geht um die große Frage, ist der Gesundheitscheck-up wirklich etwas wert? Ist die Gesundenuntersuchung etwas wert? Und das kann man, Sie haben es schon insinuiert, aus sehr vielen Perspektiven betrachten. Wir reden, um es nochmal zu erklären, in dieser Staffel des Evidenz-Updates über die Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit und den vorliegenden Entwurf für ein Gesetz zur GKV-Beitragsstabilisierung. Und die Änderungen an dem bisherigen Check-up empfiehlt die Finanzkommission Gesundheit in Numero 16. Unter anderem empfiehlt sie dort evidenzbasierte Anpassung der Laboruntersuchung im Check-up. Wollen wir nochmal im Detail Martin Scherer ein bisschen erklären, was die FKG genau empfiehlt, was das bringen soll und was man damit sparen kann?
Also die Finanzkommission setzt genau daran, dass sie sagt, der Gesundheitscheck-up hat einen begrenzten nachweisbaren Nutzen und wenn wir ihn schon haben, dann muss er zumindest evidenznäher ausgestaltet werden. Sie empfiehlt deshalb, die routinemäßigen Laborleistungen zu überprüfen und zu reduzieren, also nicht mehr breit gestreut, obwohl es auch kein Riesenlabor ist, was man da aktuell abnimmt, aber noch enger als bisher hin zu zielgerichteten wenigen Tests mit einer indikationsbezogenen Diagnostik. Und die Einsparung entsteht dann vor allem durch weniger und unnötige Laborparameter, weniger Folgeuntersuchungen und weniger Abklärung von Zufallsbefunden. Das ist es kein gigantischer Hebel, aber wieder mal so ein Beispiel dafür, less is more, weniger ist mehr, weniger Routine und mehr Zielgenauigkeit.
Ja, ganz konkret empfehlen Sie die Abschaffung obligater Harnteststreifen und der Lipidprofile. Sie haben selbst schon gesagt, naja, es ist jetzt Check-up nicht wirklich ein riesiger Laborreigen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Bevor wir mal so in die möglichen Details und vielleicht den Kollateralnutzen von Gesundheitsuntersuchungen kommen, schauen wir mal so ein bisschen auf die Evidenzlage, die es gibt. Es gibt von Cochrane in Review.
Ja, genau. Also die Cochrane-Keule, die müssen wir natürlich auch immer schwingen hier im Evidenz-Update. Und da ist natürlich die Cochrane Collaboration klar und eigentlich auch ernüchternd. Also es gibt hier 17 randomisierte Studien mit über einer 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also das ist schon mal ein Fund an Datengrundlage. Das Ergebnis ist, dass allgemeine Gesundheitscheck-ups weder die Gesamtsterblichkeit noch die kardiovaskuläre oder die Krebssterblichkeit senken. Auch so Sachen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall können da zahlenmäßig nicht bei den Benefits zu Buche schlagen. Was zunimmt, sind Diagnosen, also mehr entdeckte Erkrankungen, mehr Risikofaktoren, mehr Behandlungen. Also der Check-up führt zu mehr Medizin, aber nicht zu weniger Tod. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft. Diese Programme fühlen sich sehr sinnvoll an, aber der harte Nutzen lässt sich bisher nicht zeigen.
Bemerkenswert, Martin Scherer, wir hatten diesen Review schon an anderer Stelle gelegentlich besprochen und zitiert. Aber bemerkenswert finde ich nach wie vor die Authors Conclusion. Die besteht aus exakt 8 Worten, nicht mehr, nicht weniger. General health checks are unlikely to be beneficial. Punkt. Da muss man doch gar nicht weiterlesen, oder?
Ja, wenn es mal alles so einfach wäre. Ich bin ja selber mal ins Straucheln gekommen auf dem Pfad der Evidenz in diesem Podcast hier.
Mit Jürgen Herbers zusammen?
Richtig, Sie erinnern sich. Ich habe ja schon mal selbst versucht, den Check-up etwas zu verteidigen, genau mit dem Argument, dass man eben endlich mal die Zeit hat, mit Patientinnen und Patienten auch über das Leben zu reden, über den Beruf, die Familie, den Stress und den Lebensstil. Und das stimmt ja auch. Der Check-up ist oft ein Türöffner für solche Gespräche. Die kommen im Alltag sonst oft mal kurz und sind aber auch sehr wichtig. Nur, und das ist dann natürlich auch der wesentliche Punkt, das macht aus einem nicht evidenzbasierten Screening eben noch kein evidenzbasiertes Screening. Mhm. Also ja, die Gespräche sind wichtig, gute Gespräche sind wichtig, wie zum Beispiel die mit Ihnen, Herr Nössler. Ja, mal so ein kleiner Heart-to-Heart-Moment. Oh. Ja, also. Aber sie ersetzen eben keine belastbare Evidenz.
Ja. Dann müsste man vielleicht einen Schritt weitergehen und fragen, ob man nicht Gesprächsleistung eigentlich verbessern müsste. Jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht erklären, was obligatorisch und fakultativ in die EBM-Ziffer 01732 hineingehört. Wir müssen Ihnen auch nicht erklären, dass es damit ein kleines extrabudgetäres Honorar gibt. Klammer auf, das wird von der MGV sowieso bereinigt. Klammer zu, linke Tasche, rechte Tasche, das Phänomen kennen wir auch. Wir müssen auch nicht erklären, wie viele Millionen Mal das durchgeführt wird. Aber Sie.
Aber denken Sie aber an den, den man es vielleicht doch erklären muss. Und sagen Sie denen doch wenigstens, was die MGV ist.
Okay, also sagen wir mal so, es ist eine komplizierte Geschichte. Es gibt die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung und es gibt natürlich eine extrabudgetäre Vergütung. Morbiditätsbedingt heißt, sie ist mehr oder weniger gedeckelt. Das ist ein Topf, das wird jedes Jahr festgelegt. Wie entwickelt sich die Morbidität im Land, abhängig von Diagnosen und Alter? Und daraus wird dann ein Budgetvolumen gemacht. Und wenn dann mehr kommen als erwartet, reduziert sich der Fallwert, so nennt man das in der Praxis. Und dann gibt es die extrabudgetäre Vergütung. Die wird genauso bezahlt, egal wie oft ich sie erbringe, wie sie im einheitlichen Bewertungsmaßstab in der Abrechnung drinsteht. Das Problem ist, die Gesamtkohle, die die Kassen dafür bereitstellen, ist gedeckelt. Das heißt, es wird dann im Vorwegabzug etwas weggenommen und es sinkt einfach der Topf. Das heißt, Anzahl der Leistung bringt einfach nichts. Das vielleicht kurzer Hintergrund dazu. Und diese Gesundheitsuntersuchungen, es gibt dafür eine Richtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss und im EBM, dem Abrechnungskatalog für die vertragsärztliche Versorgung, ist in der entsprechenden EBM-Ziffer sehr klar festgelegt, wann darf ich was erbringen und vor allem, was muss ich erbringen. Da ist man schon ein bisschen mit beschäftigt, ja? So, jetzt kommen wir zum Klinischen zurück, zu Ihrem Alltag, Martin Scherer. Wir haben die Evidenz, wir haben Meta-Analysen und Reviews, die sagen, es gibt in dem, was wir bis heute wissenschaftlich untersucht haben, keinen Beweis, dass die einen klinischen Benefit haben, diese Untersuchungen. Ich lasse die Leute nicht länger leben, ich reduziere nicht das Risiko, an irgendetwas zu erkranken. Aber Sie haben schon angedeutet, es hilft mir vielleicht als behandelnde Person mit der zu behandelnden Person, ich will nicht von Patienten reden, es sind ja gesunde, ins Gespräch zu kommen, mehr über die Person zu erfahren. Das haben Sie 2022 auch schon gemacht in dem Gespräch mit Jürgen Herbers. Wir reden auch über so Dinge, die man so beiläufig besprechen können. Lebensstil, Prävention, Impfanamnese und so weiter und so fort. Machen wir vielleicht mal so einen nicht wissenschaftlichen Check-up über den Check-up. Wie würden Sie grundsätzlich die Möglichkeiten, die Ihnen der Check-up bietet, im klinischen Alltag einschätzen?
Na, dass man wirklich mal auch dazu kommt, Dinge zu besprechen, die zu so einem hausärztlichen Grundverständnis einfach auch dazugehören. Also wir definieren uns ja über die gesamte Breite des biopsychosozialen Modells. Wir wissen, dass für soziale Probleme beispielsweise, ob das jetzt finanzielle sind oder mit dem familiären Umfeld zu tun haben oder mit dem Arbeitsplatz. Wir wissen, dass solche Themen extrem wichtig sind, aber oft den zeitlichen Rahmen der Praxis sprengen. Und deshalb sagen mir viele Kolleginnen und Kollegen und ich selber merke es auch, also so ein Gesprächsrahmen, der hilft schon, da mal etwas über den Tellerrand hinaus zu gucken und die einzelnen Lebensbereiche abzuklopfen und einfach mal den Raum für Themen zu geben, die man gar nicht so sehr auf dem Radarschirm hatte, die aber für das weitere hausärztliche Arbeiten und die weitere hausärztliche Begleitung relevant sein könnten. Und deshalb breche ich schon auch eine Lanze für die Zeit und den Raum, den man da hat. Aber natürlich, wenn man das harte Evidenzlineal anlegt an den Check-up als kardiovaskuläre Screening-Maßnahme, dann wird man eingestehen müssen, dass es das nicht einlösen kann.
Ja, aber würden Sie an der anderen Stelle sagen, ganz safe, liebe Leute, bringe ich euch die Evidenz bei, und zwar eine ganze große Literaturliste, dass Zeit für ärztliches Gespräch mit der Person, die vor mir sitzt, in der Tat einen klinischen Benefit hat?
Na klar.
So, das.
Na klar, aber ob man das dann durch so eine, ob das dann so organisiert werden muss oder ob man, wie Sie eben sagten, Zeit nicht einfach grundsätzlich besser vergüten müsste, Gesprächszeit, oder wie man dann diese Gesprächszeit organisiert, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt.
Also dann könnte man vielleicht, um das mal einzuschieben, sagen, wenn man schon feststellt, dass die momentane Regelung der Gesundheitsuntersuchungsrichtlinie mit diesem Check-up ab 18 beziehungsweise dann ab 30 vielleicht eher evidenzfrei ist, dann wäre eher die Überlegung, wie man sagt, wie schaffe ich den Leuten generell die Zeit für Gespräch? Das wäre der eigentliche Move, oder?
Jawohl.
Okay, gut. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil die Kritik, die die Finanzkommission Gesundheit ja äußert, ist ja nicht am Check-up jetzt in toto, sondern tatsächlich an den Regelungsinhalten. Und das ist eben nicht nur die Untersuchung, sondern eben das ist einmal der Urinstreifentest, ne, Eiweiß, Glucose und sowas und tatsächlich Lipidprofil und nüchtern Plasma-Glucose. Das ist das, was heute da drin vorgesehen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sagen die, das gibt eigentlich beim Harnstreifentest überhaupt gar keinen Nutzennachweis, dass das was bringt. So, beim Lipiden ist natürlich was anderes. Und dann gibt es gleichzeitig genügend auch Hausärzte und Hausärzte, die aus ihrem Alltag heraus sagen, ich möchte eigentlich bei so einer gesunden Untersuchung ein bisschen mehr herausfinden können. Nicht in jedem Fall, aber manchmal. Leber zum Beispiel, Leberwerte angucken. Oder wir hatten neulich bei der kardiovaskulären Risikoprävention über das Thema Albumin-Kreatinin gesprochen bei manchen Personen. Da sind wir noch nicht im Bereich Gesunde. Da wird es ein bisschen differenzierter. Wie würden Sie das sehen? Möchten Sie eigentlich auch gerne manchmal ein bisschen mehr Labor machen?
Klar, wer möchte das nicht? Aber Labor macht Zufallsbefunde und den muss man dann wieder hinterhergehen. Also ich sag mal, bei unklaren Symptomkonstellationen, da kann man auch gerne mal ein breiteres Labor machen. Aber ansonsten tut man, glaube ich, gut daran, das ja einfach an den diagnostischen Bedarf anzulehnen. Ich finde, es gibt einem dann am Ende doch ein bisschen mehr Freiheit. Ich habe mich auch immer gefragt, was ich mit dem Urin streifen soll beim Check-up. Und im Grunde genommen ist ja die ärztlich-diagnostische Freiheit gegeben. Also wenn ich eine Indikation sehe für einen Laborwert, dann mache ich ihn halt. Aber ich mache nicht einfach ein Standardset. Das lässt sich natürlich im Praxisalltag ganz gut organisieren, sondern überleg mir einfach nochmal, was für Werte ich jetzt hier konkret wirklich brauche.
Okay.
Also weg vom Labor als Beruhigung hin zum Labor mit Begründung.
Okay.
Ja.
Dann schließt sich da eine etwas andere Frage an, die über das Thema Gesundheitsuntersuchung und Check-up eigentlich hinausgeht. Es gibt ja die Fachleute, die uns hier zuhören, die wissen das natürlich aus der eigenen, manchmal auch etwas arbeitsintensiven Praxis, die eher sich den Versicherten und Patienten zuordnen. Vielleicht ein kurzer Hinweis, es gibt sogenannte Laborbudgets. Das heißt, wenn ich in der Praxis sitze, darf ich nicht einfach willkürlich, wie ich das möchte, einfach jedes Labor bestellen. Das ist budgetiert und wenn ich übermäßig viel Labor bestellt, dann muss ich das im Zweifel irgendwann, ich sag mal in Anführungszeichen, selber bezahlen. Die Kosten, die dafür entstehen, es gibt dann so Ausnahmeziffern, ohne ins Detail zu gehen, bei Menschen, die eine gewisse Erkrankung haben, da darf man ein gewisses Labor dann schon machen, bei anderen eben nicht. Das heißt, Martin Scherer, wenn Sie jetzt sagen, naja, bei der und der Person, wir sind ja hier im Bereich Primärprävention, also bei gesunden Menschen, aber bei der und der Person möchte ich eigentlich dieses oder jenes gerne mal sehen. Und wenn da jetzt nicht schon eine Verdachtsdiagnose auf dem Zettel steht, ist das mit dem Labor nicht so einfach. Wäre es aus Ihrer praktischen Überlegung und aus der Ihrer Kollegen vielleicht hilfreich, da die Zügel etwas lockerer zu lassen, im Sinne von, wenn du einen guten medizinischen Grund hast, dann sollst du diesen Laborwert auch bestimmen dürfen, ohne Angst haben, dass dir das Laborbudget um die Ohren fliegt.
Na klar.
Okay.
Na klar.
Ist auch mal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ja. Nicht immer nur verbieten.
Ja.
Ja. Halten wir an der Stelle nochmal fest, Martin Scherer ist hier nicht für eine neue Verbotskultur in der Medizin. Vielleicht wird uns das hin und wieder auch gerne mal vorgeworfen. Und halten wir vielleicht auch nochmal fest, was die Finanzkommission vorschlägt und was im Referentenentwurf drin. Also Finanzkommission schlägt nicht vor, die GU abzuschaffen. Das vielleicht nochmal betont. Sie schlägt vor, die Harnstreifentests rauszunehmen und die Lipidprofilbestimmungen, die man heute regelmäßig machen kann und in der Regel auch regelmäßig macht, nur bei Risikopatienten ohne bekanntes Lipidprofil durchzuführen. Und jetzt gibt es im Referentenentwurf den Vorschlag, den GBA eben genau damit zu beauftragen, die Gesundheitsuntersuchungsrichtlinie entsprechend anzupassen nach der Evidenzbasierung. Also der GBA soll das dann selbst nochmal untersuchen lassen. Fassen wir es mal so ein bisschen zusammen. Geht das in eine richtige Richtung, Martin Scherer? Ist das klug? Und wenn ja oder nein oder vielleicht, was würden Sie sich ergänzend an der Stelle vielleicht noch wünschen?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Verbotskultur. Das ist mir noch nie vorgeworfen worden, aber als ich noch zuständig war für Leitlinien, da hieß es oft, ihr seid doch diagnostische und therapeutische Nihilisten. Medizinischer Nihilismus, das ist mir schon ein paar Mal vorgeworfen worden. Und das wollen wir aber nicht, sondern es geht wirklich darum, das Unnötige wegzulassen und das Richtige zu tun.
Mhm.
Und einfach die Indikation wirklich belastbar zu haben. Wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, dann ist der Check-up natürlich nach wie vor ein gutes Gesprächsformat, aber er ist ein schwaches Screening-Instrument. Und die Evidenz zeigt, also mehr Untersuchungen, die führen nicht automatisch zu besserer Gesundheit, sondern eher zu mehr Diagnosen und mehr Folgeaufwand. Deshalb geht die geplante Anpassung auch grundsätzlich in die richtige Richtung. Weniger unspezifische Routine und mehr Zielgenauigkeit. Also wir messen jetzt nicht das, was wir können, sondern das, wovon wir uns wirklich Nutzen versprechen.
Das ist das Fazit. Apropos medizinischer Nihilismus, das wurde uns tatsächlich auch mal irgendwie in einer jüngsten Episode oder nach einer jüngsten Episode beim Thema Lipoprotein A vorgeworfen, wo dann quasi die Botschaft war, es gibt im Moment keinen wirklich guten, plausiblen medizinischen Grund, das Lipoprotein A regelmäßig zu bestimmen. Und da kam dann auch wieder dieser Vorwurf des, Sie haben es so schön gesagt, medizinischen Nihilismus, was das denn solle. Immerhin, wenn man es denn bestimmt, könnte man ja den Leuten dann den Hinweis geben, dass sie ihr kardiovaskuläres Gesamtrisiko dadurch beeinflussen könnten. Da würde Martin Scherer jetzt aber sagen, das kann ich auch auf andere Weise erfahren.
Richtig.
So, okay. Dann haben wir hier schon mal eine höhere Antwort. Martin Scherer, ich bedanke mich über eine Short-Take-Betrachtung und Zusammenfassung der Ideen zum Thema Check-up. Und wir sind an der Stelle, dass ich Sie nach einem Cliffhanger befragen muss.
Wir bleiben in der Reihe der Empfehlungen der Finanzkommission. Die Empfehlung Nummer 18 lautet Katarakt-OP.
Mhm.
Das sollten wir uns mal ein bisschen vornehmen. Das ist auch ein hochemotionales Thema.
Oh ja.
Man hat manchmal das Gefühl, dass das, wie soll ich sagen,
die Bevölkerung
für die
verblendet.
Ophthalmologen, bitte?
Die Bevölkerung verblendet.
Genau. Und für die Ophthalmologen eine Frage von Sein oder Nichtsein ist.
Mhm.
Also da müssen wir ran an das Thema. Und die Finanzkommission ist eben auch rangegangen.
Die ist auch rangegangen. Also wir beschäftigen uns mit dem grauen Star. Und da reden wir nicht über Vögel, sondern über Äuglein. Martin Scherer. Bis gleich. Ich freue mich drauf und es war hier auch mir wieder eine Freude. Tschüss.
Tschüss.